Hi und herzlich willkommen hier zum Satte Sache Podcast. Ich bin Laura, studierte Ernährungswissenschaftlerin. Und wenn dich die Themen Gesundheit und Ernährung interessieren, dann bist du hier ganz genau richtig. Denn über diese Themen spreche ich entweder alleine oder mit anderen Expertinnen und Experten. Und heute habe ich die liebe Saskia bei mir. Sie wird sich auch gleich nochmal selbst vorstellen. Sie hat eine sehr lange Leidensgeschichte hinter sich. Vielleicht kennst du sie ja auch schon. Und weißt, was sie alles durchmachen musste. Und wir sprechen darüber, wie sie das Ganze mit Ernährung, Lebensstil und anderen Tipps hingekriegt hat, dass es ihr jetzt wieder sehr, sehr gut geht und sie gar keine Probleme mehr hat. Wenn dich das Thema interessiert, dann bleib unbedingt dran und abonniere den Podcast, dann verpasst du auch keine einzige Episode mehr. Ich würde mich auf jeden Fall freuen und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß. Diese Episode wird unterstützt durch Norsan, dem Experten für Omega-3. Ich arbeite mittlerweile seit über 5 Jahren mit Norsan zusammen und bin sowohl von deren Omega-3-Produkten sowie den gesundheitlichen Vorteilen von Omega-3-Fettsäuren überzeugt. Das Problem ist, dass das Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3-Fettsäuren in den Industrieländern nicht bei den empfohlenen 5:1, sondern eher 15:1 liegt. Wenn du keinen oder nicht regelmäßig Fisch isst, dann ist es super wichtig, eine Alternative zu finden. Und deshalb kann es auch sinnvoll sein, hochwertiges pflanzliches Algenöl zu nutzen. Und genau das bekommst du bei Norsan zusätzlich auch aus umweltschonendem Anbau. Das vegane Omega-3 von Norsan enthält zudem hochwertiges Bio-Olivenöl als Antioxidanz und 800 internationale Einheiten veganes Vitamin D3. Neben dem Öl bietet Norsan das hochdosierte Omega-3 auch in Kapseln an. Und das Gute daran, weder das Öl noch die Kapseln haben einen fischigen Geruch oder Geschmack. Überzeuge dich selbst vom Omega-3-Experten Norsan und erhalte mit dem Code SATTESACHE15 15% Rabatt auf deine gesamte NeukundInnenbestellung. Ganz einfach unter norsan.de einlösen und zusätzlich weitere 10% auf das 3-Asset sparen. Hi, liebe Saskia, ich begrüße dich hier in meinem Satte Sache Podcast. Ich freue mich, dass du dabei bist und wir heute so ein bisschen über das Thema Gesundheit sprechen und hier ganz explizit auch das Thema Darmgesundheit, antientzündliche Ernährung und was alles damit zusammenhängt sprechen. Und das hat einen guten Grund, denn du hast ja auch einiges an gesundheitlichen Problemen hinter dir gelassen mittlerweile. Und da kannst du ja vielleicht ganz kurz, wenn du dich vorstellst, auch mal sagen, warum du jetzt auch vor allem dich endlich fit fühlst, was deine ja gesundheitlichen Einschränkungen damals waren. Und dann reden wir nochmal da detailliert drüber, wie man auch seine Gesundheit optimieren kann.
Ja, hallo liebe Laura. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr. Wir kennen uns ja inzwischen auch schon persönlich. genau, also ich bin die Saskia. Ich habe den Instagram-Kanal Saskia Johanna, wo ich ja auch viel über antientzündliche Ernährung schreibe und spreche und auch über Darmgesundheit, weil, wie du schon gesagt hast, ich habe selber eine lange Odyssee hinter mir mit ganz, ganz vielen Arztbesuchen und Fehldiagnosen und habe auch wirklich fast über 10 Jahre sozusagen dann, sind vergangen, sagen wir mal so, bis dann rauskam, was ich wirklich habe und worunter ich sozusagen auch echt gelitten habe. Und ich konnte das dann irgendwann auflösen, aber ich erzähle das gerne auch nochmal so ein bisschen im Detail. Ich glaube, deine Zuschauer oder Zuhörer in dem Fall, die fänden das bestimmt auch ganz interessant, weil ich das Gefühl habe, dass ganz, ganz viele oftmals eine ganz lange Zeit Ärzte besuchen, Praxen besuchen und mit Schmerzen zum Beispiel rumlaufen oder hormonellen Ungleichgewicht sozusagen und aber keine Lösung finden dafür oder keine Diagnose bekommen. Das ist ja heute wirklich leider Alltag inzwischen.
Ja, absolut. Es ist auch super oft, dass mir Leute schreiben und sagen, ich war bei meinem Hausarzt, aber der hat dann ein Blutbild gemacht und das war's und da war alles so weit in Ordnung und mir geht's aber trotzdem schlecht und ich weiß auch nicht mehr so weiter, was ja auf jeden Fall schon mal ein guter Schritt ist, sich auch vielleicht anderweitig Hilfe zu suchen, sei es jetzt bei einer Ernährungsberatung oder keine Ahnung, manche gehen ja auch direkt zur Psychotherapie, da reden wir auch nochmal drüber, was die Psyche da für einen Einfluss hat und wie sich das gegenseitig dann nochmal beeinflussen kann und müssen dann aber wirklich eigentlich von Hausarzt, Hausärztin sich noch andere Wege selbst suchen, um überhaupt mal dahinter zu kommen, was fehlt mir, warum geht es mir eigentlich so schlecht. Und das ist natürlich verständlich, viele Arztpraxen haben begrenztes Kontingent, wollen so viele Menschen annehmen, wie es geht, aber letztendlich leidet ja da leider auch die Qualität so ein bisschen darunter und wie dann auf die Person eingegangen werden kann.
Ja, absolut.
Aber wie war das denn bei dir genau? Also du warst dann von Ärzten zu Ärzten gerannt und wie, das hat sich ja dann auch kacke angefühlt. Ne? Da musstest du ja dann auch dauernd gucken, ja, wo finde ich jetzt jemand Neues?
Ja, total. Also bei mir war es so, um das mal so chronologisch ein bisschen darzustellen, ich habe mit 15 hatte ich so die ersten Beschwerden. Ich hatte damals immer Unterbauchschmerzen und Blasenentzündungen und dann hatte ich irgendwann mal eine Nierenbeckenentzündung und ich war ständig irgendwie krank und ich bin dann natürlich immer zum Arzt gegangen, habe dann da mein Antibiotikum abgeholt, weil es immer schon so pauschal hieß, ja von wegen, ach eine Entzündung, wir nehmen jetzt überhaupt gar kein Blut ab oder machen keinen Abstrich vom Rachen zum Beispiel, wenn es jetzt irgendwie eine Mandelentzündung oder so war. Oder es wurde auch nicht der Urin untersucht, wenn Verdacht auf Blasenentzündung vorlag, sondern es hieß immer nur, ja, hier haben Sie Ihr Antibiotikum, das ist ein Breitbandantibiotikum, danke, ciao, so quasi, gell?
Ach, krass.
Naja, auf jeden Fall vergingen so dann wirklich einige Jahre und ich hatte immer wieder Entzündungen und irgendwann war ich dann bei einem Arzt, der hat mal einen Rachenabstrich gemacht, nachdem ich wieder eine eitrige Mandelentzündung hatte in dem Fall und dann kam eben raus, dass ich unter dem Epstein-Barr-Virus leide. Und mein ganzes Immunsystem war halt natürlich ziemlich mitgenommen, auch von diesen ganzen Antibiosen war mein Mikrobiom, meine Darmflora einfach auch ziemlich in Mitleidenschaft gezogen. Und das Immunsystem sitzt ja bekanntlich im Darm. Und von dem her war ich dann in so einem kleinen Teufelskreis gefangen. Und zudem hatte ich dann immer noch diese Unterbauchschmerzen. Und ja, wie gesagt, ich habe die Hausärzte dann teilweise auch gewechselt, weil ich immer das Gefühl hatte, mir hört gar keiner zu. Und teilweise bin ich dann auch schon in so eine psychosomatische Schublade geschoben worden, von wegen ja Blasenentzündung. Das haben viele junge Frauen und einer hatte dann mir mal gesagt, die Blase sei irgendwie das Organ der Trauer und vielleicht habe ich unterbewusst irgendwelche psychischen Probleme. Meine Eltern hatten sich auch ein paar Jahre davor getrennt und vielleicht hat es damit zu tun und am Ende des Tages habe ich dann nur wieder ein Antibiotikum bekommen und ja, bis ich dann selber gemerkt habe, okay, so kann es nicht weitergehen. Und selber dann einfach angefangen habe zu recherchieren, zu googeln, Bücher zu lesen und so weiter und so fort. Ich habe dann auch eine Heilpraktikerin besucht und so hat dann schlussendlich auch meine Gesundungsreise angefangen, sage ich mal. Mit alternativen Heilmethoden habe ich dann viel ausprobiert, Darmaufbau, antientzündliche Ernährung. Ja, und dann, um das jetzt kurz ja sozusagen zusammenzufassen, ich bin dann 2018 war das erste Mal operiert worden. Da kam dann eben raus, dass ich Verwachsungen habe aufgrund der ganzen Entzündungen, die ich sozusagen immer wieder hatte. Blasenentzündung, Nierenbeckenentzündung. Ja, das ist offensichtlich so, dass das Gewebe von jungen Frauen, wenn man ganz oft Entzündungen im Bauch hat, dann sozusagen so Stoffe absendet, das nennt sich Fibrin. Das ist sozusagen ein Stoff aus dem Blut. Ein Klebstoff, der dann dazu führen kann, dass Organe sozusagen verkleben im Bauchraum und daraus resultieren dann Verwachsungen. Und so war das eben auch bei mir. Und das kann man weder über ein MRT sehen, noch anhand von Blutergebnissen. Also wie du auch gesagt hast, dass wenn das Blutbild beim Arzt okay ist, das heißt noch lange nichts. Das ist ja immer so das Standardding. Ja, das ist so meine Geschichte. Und dann bin ich dann nochmal 2020 operiert worden, also 2 Jahre später, weil diese Adhäsionen, so nennt sich das in der Fachsprache, die Verwachsungen dann eben nochmal wiederkamen. Und seitdem, toi, 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 ich klopfe dreimal auf Holz, geht es mir eigentlich ganz gut. Genau.
Das freut mich, dass es dann so ausgegangen ist. Und das sind ja jetzt auch schon 4 Jahre. Ich drücke auch die Daumen, dass das dabei bleibt. Aber ich finde das
danke.
So krass. Sehr gerne. Ich finde das so krass einfach, wie viel Auswirkungen das haben kann, wenn in jungen Jahren dann schon so viel los ist und was ist da für ein Rattenschwanz dann mit sich zieht. Und du hast jetzt die ganze Zeit dann auch gesagt, ne, Mandelentzündung, Blasenentzündung. Also so viele Entzündungen, die in deinem Körper damals schon waren und sich dann ja auch aufgestaut haben, die sind immer wieder gekommen, aber die Ursache wurde ja nie bekämpft. Ich hatte zum Beispiel damals mit 14, 15 hatte ich auch eine chronische Blasenentzündung. Das heißt, die kam alle 4 bis 6 Wochen wieder und dann hatte ich auch oft ja ein normales Antibiotikum bekommen. Ich hatte dann noch teilweise dieses Breitbandantibiotikum, was man 50 Tage nimmt, bekommen, damit das wirklich ja richtig heftig, damit das auch mal weggeht, genommen. Und es ist aber nie so wirklich weggegangen, weil nie die Ursache behoben wurde. Und bei mir war zum Beispiel die Ursache die Pille. Da bin ich der festen Überzeugung, weil als ich die abgesetzt hat, hatte ich nie wieder eine Blasenentzündung bis vor kurzem. Mhm. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie die kam, aber das war dann auch kurz drauf später weg. Aber davor hatte ich mit, bestimmt 10 Jahre keine Blasenentzündung mehr. Das war auch krass. Aber bei dir waren das ja dann wirklich diese ganzen Entzündungen. Und weißt du mittlerweile, wie das dazu kam, dass die Entzündungen überhaupt entstanden sind?
Mhm. Ja, das, also ich gehe davon aus tatsächlich eben, dass eben der Epstein-Barr-Virus ist ja eine Art des Herpes-Virus. Das tragen ja ganz, oder den tragen ganz, ganz viele in sich. Und wenn das Immunsystem geschwächt wird, dann bricht er natürlich aus. Und das ist eben bei Entzündungen dieser Teufelskreis. Und das ist eben auch genau das, was du jetzt gerade gesagt hast, mit dem, dass du dann ein Breitband-Antibiotikum bekommen hast. Antibiotika machen ja bekanntlich sozusagen die Darmflora kaputt. Die unterscheiden nicht zwischen, welche Bakterien sind schlecht und sind sozusagen jetzt ursächlich für die Entzündung und welche Bakterien sind gut, sondern ein Antibiotikum macht sozusagen das Mikrobiom und die ganzen Darmbakterien platt. Und dementsprechend ist das Immunsystem geschwächt, das Immunsystem ist noch anfälliger für Entzündungen und so weiter und so fort. Man entwickelt zudem dann auch noch Resistenzen, wenn man sozusagen Breitbandantibiosen bekommt. Das ist dann nochmal das nächste, das nächste Paar Schuhe sozusagen. Mhm. Und ich glaube tatsächlich aufgrund von Stress, von Hormonungleichgewichten. Und ich hatte übrigens auch mit 15, 16, weil du es auch gerade gesagt hast, die Pille genommen, also wirklich ein Jahr lang. Mhm. Bei mir fing das auch damals an mit der Pille. Und zusätzlich natürlich mit diesem Epstein-Barr-Virus. Also das ist so multifaktoriell. Natürlich, man ist in der Pubertät, das Hormonsystem pendelt sich ein. Da ist man dann anfällig für Blasenentzündungen generell. Man hat so ein bisschen Stress in der Pubertät. Wie gesagt, das Hormonsystem spielt verrückt. Natürlich auch die Cortisolregulation, die Adrenalinregulation im Körper muss erst sozusagen sich entwickeln. Und der weibliche Zyklus pendelt sich da ja auch erst ein. Und dann, spielt Ernährung, sage ich jetzt mal, in der Pubertät auch nicht so eine wirklich große Rolle, sondern man geht halt mal einen Döner holen nach der Schule oder isst mal Süßigkeiten oder man geht auch dann, fängt an fortzugehen oder feiern zu gehen und trinkt dann auch mal Alkohol. Also das ist einfach wirklich ein multifaktorielle Gründe, sag ich mal. Und ich denke mir auch, weil du es auch gerade erwähnt hattest, eben kein Arzt fragt dich in seiner Hausarztpraxis, wie schaut es mit deiner Ernährung aus, wie ist die Schlafqualität, weil das sind alles wichtige Bausteine eigentlich, um gerade Entzündungen sozusagen präventiv abzulenken, dass es gar nicht erst dazu kommt. Und aber eben, wie du auch gesagt hast, was ich auch erkennen durfte, schmerzlich, sage ich mal, ist, dass Hausärzte pro Patient nur eine gewisse Anzahl an Zeit haben oder für jeden Patienten sozusagen nur so um die 10 Minuten und dann nicht dafür da sind, die Ursache sozusagen zu finden, sondern einfach nur Tabletten zu verschreiben, um die Symptome zu lindern, sage ich mal.
Ja, und, absolut. Ja, leider. Aber ich meine, man kann da keinen Vorwurf machen, weil ich glaube, dass die meisten sich auch am liebsten mehr Zeit nehmen würden dann nicht direkt sagen würden, hey, tschüss. Also es gibt solche und solche, aber ich glaube trotzdem, dass viele sich wirklich lieber mehr Zeit nehmen würden. Und leider ist das Zeitkontingent da begrenzt. Aber ich finde das krass, dass du da so ewig leiden musstest und dann selbst viele Sachen hinterfragen musstest, um wirklich dann dahin zu kommen, zu sagen, hey, diese ganzen Entzündungen, die kann man auch mit Ernährung vor allem auch verbessern oder sogar vorbeugen. Und das macht ja die anti-entzündliche Ernährung, wie der Name schon sagt. Da habe ich auch schon ein paar Mal hier im Podcast drüber gesprochen, eher allgemein. Ich finde es super interessant, wie du das damals umgesetzt hast. Also hast du da, es gibt ja diese 10 Ansätze beziehungsweise diese 10 Regeln der anti-entzündlichen Ernährung. Hast du dich dann daran gehalten oder hast du dann erstmal geguckt, welche Lebensmittel solltest du vielleicht weglassen, welche solltest du mehr essen?
Ja, da komme ich gleich darauf. Ich wollte noch ganz kurz was aufgreifen, was du sagtest, weil ich finde es ganz spannend. Die Ärzte sagen ja auch immer, sie haben nicht die Möglichkeit in diesem System, das gerade sozusagen besteht, dem einzelnen Patienten mehr Aufmerksamkeit zu geben oder mehr Zeit zu schenken. Aber ich denke mir auch, wenn man ein bisschen lösungsorientiert denken würde, man könnte ja auch, wie gesagt, einen Anamnesebogen zum Beispiel von den Patienten anpassen Und selbst dann, wenn man sich als Arzt nicht anhören kann, wie die Ernährung aussieht oder so, man könnte auch ein Blatt in der Praxis ausliegen haben, wo Ernährungstipps draufstehen zum Beispiel. Oder
ja, das stimmt.
Nehmen Sie schon Omega-3-Fettsäuren? Oder wie ist Ihr Vitamin-D-Spiegel? Achten Sie auf eine Vitamin-D-Zufuhr? Oder Hausaufgabe für zu Hause, essen Sie fünf Hände Obst voll am Tag oder fünf, also davon findet man ja auch nichts. Also diese ganzen,
stimmt, ja.
Das ganze System ist einfach so ein bisschen kaputt, meiner Meinung nach. Aber das wissen wir ja inzwischen genau. Jetzt bezogen auf die antientzündliche Ernährung, genau. Also ich habe damals dann irgendwann begriffen, dass mein Körper, ich hatte damals, das muss ich auch noch dazu sagen, irgendwann dann nach diesen ganzen Antibiotika, mir ging es psychisch total schlecht. Ich habe dann auch ganz starke Antidepressiva bekommen. Und dann irgendwann auch noch, weil meine Unterbauchschmerzen so unerträglich wurden und ich hatte dann schon die ganzen Schmerzmittel wie Ibuprofen, Metamizol hatte ich schon durch und ich habe dann Tramadol bekommen, also wirklich auch ein Opioid aus der Gruppe der Opioide und dann dazu noch diese Antidepressiva, es war halt wirklich ein Hämmer. Und ich habe dann irgendwann festgestellt, ich hatte dann natürlich auch Nebenwirkungen, mein Darm war gefühlt wirklich kaputt, ich hatte Verdauungsbeschwerden ohne Ende. Mein Magen war dann irgendwann auch so am Ende, dass ich nur noch ganz, ganz wenig essen konnte. Und ich habe dann auch gemerkt, es geht so nicht mehr weiter. Wie will ich sozusagen alt werden? Das geht nicht mit diesem immensen Leidensdruck psychisch und dann auch noch physisch mit den Schmerzen. Und mein Körper wird immer dünner und ich fühle mich einfach total schlecht. Und dann habe ich eben gemerkt, dass mein Körper ja wohl auch ziemlich vergiftet sein muss von diesen ganzen jahrelangen Medikationen, die ich bekommen habe. Und es war eigentlich so der Einstieg, dass ich mich so ein bisschen mit Entgiftungen beschäftigt habe. Wie findet man Ventile im Körper und kann die körpereigene Entgiftung fördern? Und da bin ich dann auch auf die Ernährung gekommen, eben auf nährstoffreiche Ernährung, weil du kannst ja sozusagen auch die körpereigene Entgiftung mit einer ausgewogenen Ernährung ankurbeln, indem du Bitterstoffe zuführst, mit Leber, indem du die Leber sozusagen anregst oder indem du einfach Chlorophyll zuführst und ganz viel Blattsalate isst und grüne Gemüse isst, die sozusagen auch dich bei oder den Säure-Basen-Haushalt sozusagen unterstützen, dass du die Übersäuerung so ein bisschen abpufferst. Da gibt es ja ganz viele Mittel und Wege und das war eigentlich so der Einstieg, den ich da für mich gefunden habe, genau.
Ja, voll gut. Hattest du denn, kurz Rückfrage noch, hattest du denn die Schmerzen dann aufgrund der Verwachsungen?
Genau, also es hat sich dann rausgestellt bei der ersten Operation, dass die Harnblase im kleinen Becken angewachsen war und die gar keine natürliche Form mehr hatte, sondern die war tatsächlich schon richtig oval durch diese Verwachsungsstränge. Und dann hat sich natürlich immer unten Resthahn gesammelt nach dem Urinieren und das hat sich dann entzündet, wenn da... Ja, einfach, es war total verätzt, auch innen die Blasen, Schleimhaut, die Blasenwand. Ich hatte auch immer Blut im Urin und die Ärzte haben auch immer gesagt, ach, da ist nichts. Selbst wenn du Blut im Urin hast, das kann mal sein. Vielleicht hast du ja deine Periode. Mhm. Naja, das war teilweise wirklich echt zum Davonlaufen. Und bei der zweiten OP war es dann so, dass mein Darm an der Bauchdecke auch angewachsen war. Also da war es dann noch schlimmer. Aber wenn man sozusagen eine Neigung dazu hat und sich nicht antientzündlich ernährt und viel für seinen Körper macht, dann kann man sozusagen Adhäsionen, also Verwachsungen, wieder bekommen, wenn man die mal hatte. Und das wusste ich nach der ersten Operation noch nicht genau.
Okay,
ja. Krass.
Wann hast du denn durch die Ernährungsumstellung Verbesserungen gemerkt? Also konntest du das schon ziemlich schnell feststellen oder kam das dann erst mit der Zeit?
Nee, also ich konnte es tatsächlich ziemlich schnell feststellen. Also ich habe damals noch in Innsbruck gelebt und studiert, als ich eben angefangen habe, da meine Ernährung komplett umzustellen, Sachen zu fermentieren, für meine Darmgesundheit einfach Dinge zu tun, antientzündliche Sachen zu integrieren und auch einzunehmen, wie Omega-3 zum Beispiel. Das ist ja auch bei antientzündlicher Ernährung super wichtig. Und ich habe recht schnell eine Veränderung gemerkt. Ich habe dann auch mit Anthony William angefangen. Inzwischen, also ich war dann auch eine Zeit lang vegan, inzwischen esse ich wieder alles sozusagen, aber ich habe fast 3 Jahre lang diesen Selleriesaft getrunken, um einfach ja, gewisse Dinge loszuwerden in meinem Körper, um diesen Herpesvirus, den Epstein-Barr-Virus auch schlafen zu legen. Das hat wirklich gut geholfen, aber die Ernährung alleine kann viel, habe ich festgestellt, aber halt auch nicht alles. Ich weiß nicht, wie das damals bei dir war, aber ich habe auch festgestellt eben, dass man auch mental so eine gewisse Reinigung durchführen darf, von allen negativen Erlebnissen, die sich sozusagen auch als Trauma irgendwie manifestiert haben in einem, im Unterbewusstsein, wovon man vielleicht so im Alltag gar nicht so viel mitbekommt, aber auch diese alltäglichen Trigger, die dann einfach auch dazu führen, dass man ständig in diesem Cortisolüberschuss ist, ständig einfach überlastet ist und in diesem Kampf- und Fluchtmodus sozusagen sich befindet. Da gehört auch noch viel dazu, weil man kann sich noch so gesund ernähren, wenn man ständig gefühlt auf der Flucht ist und diesen Säbelzahntiger sieht, dann bringt die beste Ernährung sozusagen nichts. Also es ist wirklich ein Zusammenspiel und das ist auch sehr individuell.
Total.
Ja.
Du hast ja gerade gefragt, was ich damals gemacht habe. Mhm. Also mit dem ganzen Thema Blasenentzündung nichts, weil ich war damals 15, 16, da habe ich noch gar keine Idee gehabt, dass überhaupt in die Richtung was sein könnte. Mhm. Ich habe dann mit 18 bin ich ausgezogen. Da habe ich dann angefangen, mich so ein bisschen damit zu beschäftigen. Mit 19 bin ich dann, glaube ich, auch vegan geworden. Hatte damals auch diesen YouTube-Kanal gemacht über vegane Ernährung und so. Und das so ein bisschen geteilt. Und dann bin ich auch auf die Idee gekommen, ich könnte mal die Pille absetzen, weil ich da eben wirklich sehr starke Nebenwirkungen auch immer hatte. Und das habe ich dann gemacht und seitdem ja keine Blasenentzündung mehr gehabt, außer vor kurzem halt, wie gesagt. Und zwischendurch vielleicht ein, zwei Mal, aber auch nichts Gravierendes. Und das war dann auch so ein Punkt, an dem ich dachte, okay, heftig. Das scheint scheinbar schon sehr, sehr große Auswirkungen gehabt zu haben auf meinen Körper. Mhm. Und deshalb hatte ich jetzt nicht noch weiter gedacht, ob die Ernährung tatsächlich da eine Rolle spielen könnte. Was ich aber mittlerweile sehr stark merke, immer wieder, und das wurde zwar damals bei dir vielleicht abgetan mit, ja, das ist alles psychosomatisch, aber ich finde es super interessant, welche Sachen tatsächlich auch zumindest psychosomatisch verstärkt werden können. Also gerade sowas wie Entzündungen und so, da denken viele, das kommt vielleicht, es gibt ja diese akuten und chronischen Entzündungen, wir reden jetzt hier von den chronischen Entzündungen vor allem, die im Körper ja auch sehr starke Schäden anrichten können auf Dauer, dass man die vielleicht durch, ich höre auf zu rauchen, ich höre auf Alkohol zu trinken, ich mache ein bisschen mehr Sport, ich bewege mich mehr, ich esse vielleicht mehr Obst und Gemüse und das ist ein riesengroßer Faktor, der da eine Rolle spielt, aber das ist wichtig, dass du das nochmal angesprochen hast, dass die Psyche da auch unterstützt, weil wenn wir ständig Cortisol, also Stresshormon ausschütten, das kann eben auch Entzündungen verursachen, das kann das Immunsystem schwächen und das wiederum das Ganze ja auch noch schlimmer machen. Von daher finde ich es super wichtig, dass du den Punkt jetzt eingebracht hast, weil das ja auch gerade, wenn wir über die Verbindung von Darm und Hirn sprechen, dass das ja diese Darm-Hirn-Achse ist, die mit dem Vagusnerv verbunden ist und ja auch einen immensen Einfluss untereinander haben. Alleine schon, wenn man jetzt eine ganz plumpe Situation wählt, ich bin aufgeregt wegen beispielsweise einer Klausur, ich habe ein Auftritt, ich habe ein wichtiges Gespräch und dann spielt so der Darm verrückt. Dann hat man irgendwie vielleicht mehr Durchfall, Blähungen, Verstopfung und so. Allein das ist ja schon ein banales Beispiel, wie das miteinander zusammenhängt, ne?
Ja, absolut. Das ist dieses klassische Schiss haben vor etwas.
Genau,
sozusagen, ja. Wenn man dann einfach so viel Cortisol ausschüttet, dass der Körper denkt, er muss fliehen, er muss sich nochmal schnell erleichtern, damit auch wirklich die Flucht gelingt sozusagen. Nee, das ist super spannend. Und weil du es auch gesagt hattest mit der Pille, die Pille beeinflusst ja auch ganz maßgeblich die Darmflora. Und dementsprechend natürlich auch, wenn man wieder die Darm-Hirn-Connection über die Darm-Hirn-Achse sozusagen ansieht, beeinflusst auch die Einnahme der Pille natürlich irgendwo die Psyche. Weil Hormone steuern natürlich auch unser Denken. Hormone werden auch mit sozusagen durch Darm Mikrobiota sozusagen produziert. Das sind übrigens die Psychobiotika, so nennt man die. Das gibt's, also ist ein neues Forschungsgebiet. Das wird immer mehr erforscht, was ich super spannend finde. Und witzigerweise, das ist einfach total paradox, man muss ja auch beim Arzt in den Anamnesebögen immer schreiben, nehmen Sie Medikamente. Und da kommt keine Frau drauf, auch mal hinzuschreiben, die Pille. Ja. Weil die Pille ist für die ganzen, für die meisten Frauen kein Medikament, sondern einfach nur, in Anführungszeichen, die Pille. Mhm. Aber was das wirklich bedeutet, dass man die jeden Tag einnimmt. Ich kenne eine aus meinem Familienkreis, die nimmt jetzt die Pille seit 17 Jahren, wo ich mir auch denke, das halbe Leben hat sozusagen eben in diesem konstruierten Hormon oder in diesem Hormonkonstrukt stattgefunden. Mhm. Es ist super schwierig. Also da sozusagen.
Ich glaube, da könnten wir auch nochmal eine extra Episode drüber machen, was die Pille betrifft, weil das ist ja ein riesengroßes Thema.
Absolut, ja. Und eben diese ganzen Zusammenhänge, wie du auch sagtest, dass eben deine Blasenentzündung, dass du dir sicher bist, und das ist wirklich sehr, sehr sicher, kann ich bestätigen, eben, dass diese Blasenentzündungen daher rühren. Darauf wird einfach überhaupt gar nicht geachtet. Generell diese Zusammenhänge, diese komplexen, die werden ganz oft außer Acht gelassen. Oder aber eben auch, wenn man die Pille absetzt bei ganz vielen Frauen, dann ist ja auch das ganze Hormonsystem nochmal wieder, steht sozusagen Kopf. Das muss ich auch erst wieder einpendeln. Und ich höre auch immer wieder von wegen, ich setze die Pille ab und meine Haut wird so schlecht. Naja, woher kommt denn das wohl? Mhm. Das Hormonsystem ist durcheinander, die Darmgesundheit ist total kaputt. Aber gut, wie gesagt, wie du gesagt hast, da könnte man nochmal eine extra Podcast-Episode aufnehmen. Aber auch hier kann man mit Ernährung wieder ganz, ganz viel machen. Und ich sage, diese anti-entzündliche Ernährung ist ja nicht nur sozusagen anti-entzündlich, wie der Name schon sagt, sondern was da auch diesem ganzen anti-entzündlichen Konzept zugrunde liegt, ist einfach, dass anti-entzündliche Ernährung basenüberschüssig ist. Das heißt, auch das ganze Thema Übersäuerung, weil ganz, ganz viele Menschen sind ja durch Tabletten, durch chronischen Stress einfach übersäuert aufgrund der Stresshormone. Und da kann man auch noch mal ganz, ganz viel gesundheitlich machen, wenn man da noch mal auch mit drauf schaut, sag ich mal.
Ja, total. Kannst du vielleicht noch mal, also du hast ja jetzt schon einiges erklärt, wie das Entzündungsthema auch mit der Darmgesundheit zusammenhängt. Kannst du da vielleicht noch mal so deine 2, 3 größten Erkenntnisse mit uns teilen, wie du gemerkt hast, ey krass, das ist wirklich, das hängt direkt miteinander zusammen.
Mhm. Also tatsächlich ist es so, dass ich gemerkt habe, fangen wir mal bei der regelmäßigen Verdauung an. Ich habe ja irgendwann dann eben aufgrund meiner anti-entzündlichen Ernährung, ich habe dann morgens immer mein Zitronenwasser getrunken sozusagen, um einfach auch Gifte, die sich über Nacht sozusagen im Darm bilden, dass die dann ausgeschieden werden, dass indem du dein zwar saures Zitronenwasser trinkst, das aber basisch im Körper wirkt. Und ich habe dann eben gemerkt, wenn du das wirklich so ein paar Tage am Stück machst, dann gehst du danach in der Regel aufs Klo. Und diese regelmäßige Verdauung, also das heißt, du gehst einfach dann in der Früh aufs Klo, die hat auch dazu geführt, ich habe das gemerkt, dass wenn man mal 1, 2 Tage nicht aufs Klo geht, dass man sich dann auch irgendwo bedrückt fühlt. Das ist ja dieses klassische, ich habe Verstopfung, ich fühle mich bedrückt. Im Darm drückt irgendwas, auch so metaphorisiert. Ja. Sag ich mal, dass da diese regelmäßige Verdauung auch der Psyche einfach so einen kleinen Schub gibt oder der mentalen Gesundheit, sage ich mal. Wenn du sagst, du gehst regelmäßig aufs Klo, du fühlst dich dann einfach erleichtert, du fühlst dich frei. Alleine diese Parallele zu erkennen, finde ich, ist wirklich super viel wert.
Ja, total.
Und man sagt ja auch sozusagen, dass der Dickdarm, das ist ja sozusagen auch, also der Dickdarm, dann kommt der Enddarm, dass wenn der sozusagen verstopft ist, dass man dann einfach Emotionen nicht verarbeiten kann. Das ist ganz oft so. Und Leute, die Reizdarm haben, das heißt Leute, die einfach vermehrt unter Durchfall leiden, die können auch Emotionen wiederum nicht regulieren. Da sind die Emotionen sozusagen auf Durchzug. Die beschäftigen sich überhaupt gar nicht erst mit der Verarbeitung, sondern die verdrängen eher. Krass. Und dann, ja, also sozusagen der Dickdarm ist auch so für die Emotionsregulation zuständig. Mhm. Und das ist echt super, super spannend, wenn man da einfach sich mit dieser Darm-Hirn-Achse beschäftigt. Oder es gibt ja auch wirklich so Superfoods, die sozusagen im Darm umgewandelt werden zu diesen sogenannten Psychobiotika, die dann einfach die Connection der Darm-Hirn-Achse fördern und auch stärken.
Ja, genau. Ja. Das ist mega spannend. Also ich hatte da auch, ich weiß nicht mehr, es gibt da so einen Score, ich bin mir gerade nicht mehr so genau sicher, wie der heißt, aber ich habe auf jeden Fall auch schon mal eine Episode zum Thema Darm-Hirn-Achse gemacht und da eben auch diesen Score erwähnt. Und ich glaube, ein Brunnenkresse oder sowas war, glaube ich, so ganz weit oben. Ne? Also da auch gerne nochmal reinhören. Da habe ich einiges noch darüber erwähnt, was das nochmal genau ist, so im Detail beschrieben, weil das sprengt ja jetzt auch unseren Rahmen hier.
Ja.
Aber das finde ich wirklich ein enorm spannendes Thema. Also total. Da gibt es auch immer mehr Forschung dazu. Richtig krass. Da kann ich auch gerne mal in einem Jahr oder so nochmal ein Update machen, wie sich das Thema so weiter erforscht hat. Aber ja, auf jeden Fall krass, welche Auswirkungen das dann auch auf dein Leben und deine Psyche und dein Wohlbefinden insgesamt hatte.
Total.
Und hast du noch was, also du hast eben gesagt, ne, du hast den Selleriesaft getrunken, du hast dein Zitronenwasser getrunken. Und was war noch was in deiner Ernährung jetzt nicht nur, ich bezeichne das jetzt mal als Supplement, nicht im Sinne von einem Nahrungsergänzungsmittel, sondern wirklich so einem, ja, i-Tüpfelchen, was du da noch zusätzlich gemacht hast. Aber was hast du denn in deiner Ernährung grundsätzlich geändert? Was hast du vielleicht vorher gegessen, was du dann eliminiert hast oder was hast du noch hinzugenommen?
Ja, also was ich auf jeden Fall gänzlich eliminiert habe, war natürlich Zucker. Mhm. Und da kann man auch nochmal so einen Zusammenhang zur Psyche sozusagen durch die Darm-Hirn-Achse wieder verdeutlichen. Es ist ja wirklich inzwischen bewiesen, dass die vermehrte Zufuhr von Zucker jetzt gerade bei Kindern auch dazu führen kann, dass die Kinder ein höheres Risiko oder eine höhere Anfälligkeit zeigen, an ADHS zu erkranken. Das ist also sozusagen, man ist ja, wenn du unter diesem Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom sozusagen leidest, bist du ja sehr hibbelig und sehr unruhig, sag ich mal. Und das erfahren auch die Menschen, wenn sie Zucker essen. Der Blutzucker, der fährt Achterbahn und dementsprechend rastlos bist du. Und dementsprechend unfokussiert bist du auch, was jetzt sozusagen auch eben die mentale Gesundheit angeht. Du bist einfach hibbelig, du kannst dich nicht mehr gut konzentrieren und das kommt alles von dem Zucker, von dem industriellen verarbeiteten Zucker. Und alleine, es kommt nicht immer darauf an, was führt man noch hinzu, wie ändert man den Ernährungsplan sozusagen, sondern auch, was lässt man weg. Da hattest du natürlich auch noch Alkohol und Zigaretten vorher genannt. Das ist natürlich auch die Basis. Ich glaube, das muss man gar nicht erwähnen, aber Zucker, das ja, wird auch immer ja, klarer in der Gesellschaft, weil es so Kanäle gibt wie deinen tollen Podcast, zum Beispiel, wo dann einfach auch darüber gesprochen wird. Ja, und es gibt ja, wie gesagt, ganz, ganz viele tolle Zuckeralternativen oder Süßungsalternativen, sage ich jetzt mal. Von dem her, es geht dann, wie gesagt, gesunde Ernährung heißt nicht, Dinge wegzulassen, sondern sie einfach durch was Besseres zu ersetzen.
Ja.
Und das ist so ein Leitspruch, an dem orientiere ich mich immer ganz gerne, genau. Aber sonst wirklich einfach nährstoffreiche Lebensmittel essen, weil du nochmal gefragt hattest, eben, was ich da anders gemacht habe. Eat the Rainbow, wirklich bunte, naturbelassene Lebensmittel essen und vor allem auch auf die Qualität achten. Also das ist so ein Punkt. Es geht tatsächlich einfach am Ende des Tages um die Qualität, egal ob wir jetzt hier von den Fleischessern sprechen sozusagen, es steht und fällt alles mit der Qualität. Die ganzen konventionellen Produkte, Pestizide, wenn man wirklich Obst isst, das vorher mit Pestiziden mehrfach besprüht wurde und selbst wenn man das dann wäscht, die Pestizide verschwinden nicht dadurch, dass man einen Apfel unter den Wasserhahn hält, die Pestizide gelangen direkt in unseren Darm. Und vernichten da einfach unsere ganze Darmvielfalt, die Vielfalt der Mikrobiota, die Vielfalt der Organismen, die da leben und machen uns krank auf Dauer. Und das ist halt auch so ein Punkt, den ich immer wieder sehr gerne erwähne. Lieber weniger kaufen, dafür qualitativ hochwertig. Und Bio ist zwar nicht günstig, aber ja, wenn wir dann die ein oder andere Packung Süßigkeiten weglassen und dafür das Ganze in ein hochwertiges Obst und Gemüse stecken oder mal ein Kleidungsteil weniger kaufen oder das Auto mal stehen lassen und stattdessen um Radl fahren, dann kann man sich auch Bio leisten. Das ist auch
also
nicht so ein Punkt.
Ja, ich denke auch, dass es viel um Prioritäten geht, wo man die Priorität eben lässt, ob das jetzt Ernährung ist, ob das Mode ist, ob das Verkehr ist, sage ich jetzt mal. Alles Mögliche gibt es ja da. Und da bin ich auch immer ein Fan und ich sage auch gerne, man muss ja nicht mehr wie damals vielleicht in den Bioladen, in den Hofladen gehen und da sehr viel Geld ausgeben, sondern es gibt ja auch viele Discounter, die mittlerweile echt sehr gute Bioware anbieten und da kann man sich ja auch einfach mal so durch die Preise schauen. Oft ist es gar nicht so viel teurer und da auch einfach vielleicht mal gucken, was hat im Moment Saison, was ist sowieso gerade günstiger. Was auch immer ein Tipp von mir ist, auf einen Wochenmarkt zu gehen, weil oft ist es, bevor die Stände schließen, noch mal günstiger, weil die ganzen frischen Sachen weghaben wollen. Das kann man auch einfach mal testen, wenn es das in der Nähe gibt. Aber grundsätzlich sehe ich das auch so, dass die Qualität sehr entscheidend ist und dass selbst wenn ich kein Fleisch esse, ist ja ein Riesenunterschied, gibt, ob man jetzt wirklich diese billig Eigenmarken kaufen, wo Tierwohl gleich null ist, wo das Futter, was die Tiere bekommen, gleich null ist, wo gerade von der Schlachtung her Stress pur ausgeschüttet wird, was ja auch nochmal negative Auswirkungen hat, wo Antibiotika noch Reststände drin sind, oder ob man jetzt wirklich super hochwertiges Fleisch kauft oder sogar irgendwie, keine Ahnung, meine Eltern beispielsweise, die haben einen befreundeten Jäger und der bringt dann halt ab und zu das Fleisch mit. Das hat auf jeden Fall eine deutlich bessere Qualität als dieses Billigfleisch, was man eben im Supermarkt kaufen kann. An der Stelle auf jeden Fall nochmal wichtig zu wissen. Und ich finde, es ist auch super inspirierend einfach, wie du da aus eigener Kraft dich aufgerafft hast und gesagt, nee, das kann so nicht weitergehen. Ich muss jetzt gucken, was ich dann noch alles sonst machen kann. Ich glaube, dass das auch viele, auch wenn es jetzt vielleicht nicht so ein Leidensdruck ist bei manchen oder bei den meisten wahrscheinlich, ist es ja trotzdem einfach so, ich fühle mich ständig müde, ich habe irgendwie nicht so einen Antrieb, ich habe Verdauungsprobleme. Das sind ja so typische Sachen, bei denen man wirklich auch mit der Ernährung rangehen kann. Mhm. Und deshalb fände ich es jetzt nochmal super cool, wenn du so deine, sag ich mal, 3 bis 5 Schritte nennst, jetzt abgesehen von Zucker reduzieren und sowas, bei denen du sagen würdest, das ist auf jeden Fall ein guter Weg, den man gehen kann, wenn man sein Leben nochmal und sein Wohlbefinden vor allem nochmal verbessern möchte.
Mhm. Noch ein ganz kurzer kleiner anderer Tipp, weil du gesagt hattest, eben mit diesem Bio, dass es sich auch jeder leisten kann. Es gibt ja auch Too Good To Go zum Beispiel. Da kann man ja sozusagen auch bei Biohöfen oder so sich anmelden und dann da nochmal Tüten ganz günstig abholen. Aber so die 3 bis 5 Schritte, also tatsächlich möchte ich nicht mehr missen, und das kann jeder machen, morgens einfach ein Zitronenwasser trinken. Das ist einfach so mein Ding. Die Leute mit Histaminintoleranz können ja auch das stattdessen Apfelessig zum Beispiel nehmen und probieren, ob das funktioniert. Wenn nicht, dann einfach ein lauwarmes Wasser auf nüchternen Magen trinken. Das kurbelt auch nochmal die ganzen körpereigenen Entgiftungsorgane an. Das kostet wenig bis nichts und macht schon einen großen Unterschied. Und auch noch ein weiterer Tipp ist, dass man einfach sich beim DM diesen günstigen Brottrunk zum Beispiel holt und den einfach trinkt, um seine Darmgesundheit zu fördern, weil mit der Darmgesundheit steht und fällt einfach alles. Und dann, was auch noch super wichtig ist, das wissen viele nicht, die Tiefschlafphasen kann man tatsächlich aktiv selber beeinflussen, indem man einfach schon um 9 oder spätestens um 9:30 abends ins Bett geht, weil vor 12 Uhr haben wir tatsächlich den meisten Tiefschlaf. Und im Tiefschlaf regeneriert sich der Körper, die Entgiftungsprozesse finden statt sozusagen, die Zellerneuerung wird angekurbelt. Das findet alles im Tiefschlaf statt. Und viele Menschen schlafen aufgrund der ganzen Lichteinflüsse einfach schlecht. Teilweise gibt es ja auch Schlafstörungen, liegen die Leute nachts wach, schauen bis um 1 Uhr Fernsehen. Also der Schlaf ist wirklich auch essentiell. Dann für Frauen natürlich auch die hormonelle Balance, dass man da schaut, dass man sie einfach, ja, dass man regelmäßig die Periode sozusagen bekommt, dass man keinen übermäßigen Sport durchführt, der natürlich auch das Hormonsystem beeinflusst, wenn er zu exzessiv betrieben wird, sondern dass man einfach wirklich moderate Bewegung sozusagen jeden Tag in den Alltag integriert. Das sind so die absoluten Basics. Die wollen die Leute immer nicht hören, aber damit steht und fällt leider wirklich alles. Ja. Und noch ein wichtiger Tipp ist, dass man aus dem eigenen Haushalt sowohl Waschmittel, Spülmittel, Haarshampoo, Zahnpasta, dass man das einfach mal checkt und sagt, okay, alle hormonell wirksamen Stoffe oder alle potenziell krebserregenden Stoffe ersetze ich jetzt in meinem Haushalt entweder durch Hausmittel oder durch alternative Naturkosmetik, oder da gibt es inzwischen Alternativen, und das macht auch wirklich so viel aus und belastet die ganze Gesundheit sozusagen von morgens bis abends. Und wenn man da Entlastung schafft, ist es auch wieder ein Ventil, das man sozusagen schafft. Das ist auch ein ganz einfacher Tipp. Das wären sozusagen mal die absoluten Basics, die mir einfallen würden. Und dann natürlich auch pro Tag 5 Hände Obst oder Gemüse zu sich nehmen, dass man einfach nährstoffreich ist, biologisch. Das wären mal so die Tipps, die mir spontan einfallen würden. Genau. Hast du vielleicht noch welche?
Also ich glaube, wie du gesagt hast, das sind so wirklich die Basic-Tipps, die jeder nach und nach umsetzen kann. Ich finde es immer wichtig, noch zu erwähnen, man kann das Ganze ja auch nach und nach machen. Also man muss jetzt nicht von heute auf morgen alles umstellen. Das überfordert die meisten. Das würde ich auch, sage ich mal, nicht unbedingt empfehlen, wirklich alles von heute auf morgen zu ändern, aber sei es jetzt einfach mal eine Routine zu machen, morgens ein Glas warmes Wasser zu trinken oder mal die ganzen Produkte zu checken oder auch mal zu sagen, hey, Ich kümmere mich um Probiotika. Da gibt es ja Protrunk, da gibt es ja noch viele andere Produkte und sowas. Aber flüssig und lebendig ist meistens gut. Vor allem, man kann sich ja auch selbst, das ist jetzt nochmal was anderes, das erfordert ein bisschen mehr Aufwand, aber selbst ja Sachen fermentieren, sei es jetzt Kraut, sei es Kohl, was auch immer es alles gibt. Und da, wenn man es kauft, frisch kaufen, sonst sind die nicht mehr so lebendig, die Bakterien. Das ist immer sehr wichtig. Und ansonsten finde ich auch einfach mal so ein bisschen Entspannungstechniken mit einzubauen und den Stress zu regulieren, weil viele sagen immer, ja, aber ich kann nicht weniger Stress haben, ich kann jetzt nicht weniger arbeiten oder so. Das ist verständlich, mir geht's auch so. Aber man muss eben Gegenmaßnahmen treffen, um das Ganze zu regulieren. Absolut. Und das, finde ich, sollte man auch noch mit einbauen. Und ansonsten sind das eigentlich so auch die Tipps, die ich immer mit auf den Weg gebe. Sich aber auch bei der Ernährung nicht zu sehr zu stressen. Jetzt nicht zu denken, ich muss alles eliminieren, sondern, wie du eben auch gesagt hast, für alles eine Alternative zu finden, damit man eben nicht das Gefühl hat, ich muss hier ja alles aus meinem Leben streichen. Stimmt, und ich denke, stimmt. Das sind jetzt auch so wirklich die wichtigsten Tipps und auch viele Tipps, die man ja nach und nach umsetzen kann und schauen, was funktioniert für mich am besten, was hat den größten Einfluss. Aber ich bin mir zu 100% sicher, dass selbst wenn man nur zwei Sachen davon umsetzt, dass man schon eine Verbesserung spürt. Und genau. Das ist auch nicht so eine Rieseneinschränkung in den Alltag.
Genau, und sobald man eine Verbesserung spürt, dann möchte man diese kleinen Dinge gar nicht mehr missen oder nicht tun sozusagen. Und das ist dann so ein ja, positiver Kreislauf, der dann auch davonstatten geht. Das ist echt ganz spannend, ja.
Ja, das war auch der perfekte Abschluss, würde ich sagen, da nochmal so eine kleine Message mitzugeben. Saskia, ich danke dir vielmals, dass ich hier mit dir über deine Geschichte und deinen Weg zum besseren Wohlbefinden sprechen konnte. Danke, dass du das alles mit uns geteilt hast. Und wahrscheinlich hören wir uns ja, wie wir gerade eben rausgearbeitet haben, wieder bald, ne, zum Thema Pille. Ja. Das ist ja auch ein Riesending. Werden wir auch noch mal drüber sprechen und ich wünsche dir auf jeden Fall weiterhin alles, alles Gute.
Ja, vielen Dank. Es hat mich gefreut, dass ich da sein durfte und ich hoffe natürlich, dass die Zuhörer einiges mitnehmen konnten.
Mit Sicherheit. Tschüss.
Also, ciao.